So, ja, ich freue mich, dass ich mal wieder hier die Predigt halten darf und muss sagen, ich bin ganz schön aufgeregt, weil das ein Thema ist, was mich selber unheimlich bewegt und beschäftigt in den letzten Jahren und ich bin immer etwas aufgeregt, wenn ich predige hier, aber heute mehr, weil ich einfach merke, da stecke ich mittendrin in so einem Prozess, der noch nicht zu Ende ist. Und das ist nicht so ein Thema, wo ich sage, okay, da habe ich jetzt lange drüber nachgedacht und jetzt bin ich fertig damit und jetzt kann ich euch das weitergeben, sondern ich stecke selber mittendrin und merke, dass das herausfordernd ist und spannend und möchte das trotzdem mit euch teilen, weil ich glaube, das ist voll wichtig. Und vielleicht findet sich der ein oder andere von euch in ähnlichen Prozessen wieder und ihr merkt, das ist nichts, was jetzt nur mir so geht oder was ihr nicht kennt. Bin gespannt drauf. Also das Thema ist sehr komplex, aber ich habe eine Beobachtung, die mir seit mehreren Jahren schon auffällt und ja, die mir ein bisschen Sorgen macht, nämlich, dass wir in unserer Gemeinde relativ wenig junge erwachsene Leute haben. Wir haben viele Kinder, super Jugendarbeit und von den vielen, die im Kinderbereich sind, in der Jugend sind, kommen relativ wenig später dann hier in den Gottesdienst und sind so richtig fester Teil der Gemeinde. Wir haben Leute, die da bleiben und die dazugehören, aber im Vergleich zu den vielen, die wir im Kinder- und Jugendbereich haben, sind es wirklich wenig. Und ich mich gefragt habe, woran liegt denn das? Und es liegt nicht nur daran, dass die Leute wegziehen für ein Studium oder Ausbildung und dann nicht mehr hier in der Gegend wohnen, sondern es betrifft genauso auch die Leute, die eigentlich noch hier sind und kommen könnten. Und ich mich gefragt habe, ja, was ist denn eigentlich so der Grund dafür? Und wir stellen uns seit ein paar Jahren die Frage, versuchen ein paar Sachen auch auszuprobieren, aber so richtig klappt nichts. Und das ist ein bisschen seltsam. Und ich habe mich so gefragt, ob das daran liegt, dass man irgendwann, wenn man erwachsen ist, merkt, das, was ich so im Kindergottesdienst gehört habe, das passt nicht so richtig zu dem, wie ich es jetzt erlebe. Oder verliert man irgendwann im Erwachsenenalter, wenn man so seine eigenen Erfahrungen macht, das Interesse an Gott? Oder sind wir als Gemeinde unattraktiv geworden? Und ich glaube, es gibt keine einfache Antwort auf diese Fragen, weil jeder hat seine eigene Lebensgeschichte, seine eigenen Erfahrungen. Und ich bin mit ein paar von jungen Leuten auch noch im Gespräch, die mal hier waren in der Gemeinde und die jetzt nicht mehr kommen. Und da muss ich sagen, es ist nicht so, dass sie das Interesse an Gott verloren hätten oder dass sie keine Lust mehr haben, irgendwie am Glauben, an der Bibel oder irgendwie mit Gott zu tun zu haben. Und ich erlebe, dass sie sich wirklich tiefe Fragen stellen, so grundlegende Glaubensfragen und nochmal den Glauben ziemlich hinterfragen. Und dass es so ist, dass Antworten, die sie in Gemeinden bekommen haben, nicht wirklich hilfreich sind für die Fragen, die sie haben. Und dass das, was sie so gelernt haben an Antworten, nicht immer unbedingt zusammenpasst mit den eigenen Erfahrungen, mit dem eigenen Gefühl, mit dem eigenen Bild von dem, wie sie über Gott denken oder die Fragen, die sie haben. Und dass manche Fragen gar nicht zufriedenstellend beantwortet werden können. Und ich finde das cool, weil ich bin mit einigen im Gespräch und ich merke, wie total offen und authentisch diese Leute auf der Suche sind und wie sie ja, neue Antworten suchen auf die Fragen, wie passt denn das zusammen, wie kann man denn Gott verstehen, wie kann man denn sein Leben mit Gott gestalten, sodass es auch zu mir passt und dass das nicht irgendwie was ganz Fremdes ist, was Sonntagskirche und dann hat das mit dem Alltag nichts zu tun, sondern wie kann man das in Einklang bringen? Und ich finde das cool, mit welcher Offenheit, mit welcher Ehrlichkeit da die Leute miteinander unterwegs sind und finde das sehr spannend. Das, was ich euch gerade erzählt habe, das ist nichts, was wir nur hier in Königsbrunn erleben, also so, das betrifft nur unsere Gemeinde, sondern das ist ein Phänomen, das sich durch die ganze Kultur, durch ganz Deutschland, durch viele Gemeinden zieht, dass junge Leute, aber nicht nur junge Leute, nochmal so ihren Glauben hinterfragen und merken, das, was ich lange Zeit gehört habe, was ich lange Zeit gedacht habe, das reicht irgendwie nicht aus, um jetzt Antworten darauf zu geben, wie ich jetzt gerade denke. Und ja, dass nochmal so viele Sachen aufploppen, die vorher gar keine Frage waren, wo man vorher nie drüber nachgedacht hat. Und es gibt so eine regelrechte Bewegung, wo es auch ein Wort dafür gibt, Dekonstruktion des Glaubens. Und manche sagen, wenn man damit anfängt, dann verliert man den ganzen Glauben und dann bricht alles weg. Und dann hat man gar nichts mehr zum Schluss, was übrig bleibt. Und bei manchen ist das so. Bei manchen ist es tatsächlich so, dass sie so enttäuscht sind und keine Antworten finden, dass sie dann sagen, also mit Gott kann ich irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich und Gott und das, was ich höre und das, was ich in der Bibel lese, das passt nicht mehr. Und dann enttäuscht sind und sagen, nee, also das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Dann kann ich mit Gott nichts, will ich mit Gott oder mit dieser Art von Gott und Gemeinde nichts mehr zu tun haben. Aber es kann auch sein, dass man plötzlich neue Antworten findet und dass man entdeckt, hey, es gibt auch auf meine Fragen gibt's Antworten und die können mir weiterhelfen. Und es gibt in der Bibel Antworten, wo Gott mir zeigt, wie ich in meiner Lebenssituation neuen Mut und neue Hoffnung finden kann. Und deswegen würde ich sagen, es lohnt sich, auch mal solche Fragen zuzulassen, wo man merkt, hey, irgendwas fängt da an zu arbeiten und es passt nicht mehr so richtig. Und es muss nicht sein, dass man dann alles komplett über den Haufen wirft. Aber es kann sein, dass man dann neue Entdeckungen macht, die einem vielleicht nochmal eine neue Perspektive öffnen. Ich habe mich gefragt, warum ist denn das gerade so, dass es jetzt in diesem Augenblick, in dieser Zeit so viele Leute gibt, die das gerade machen. So ihren Glauben hinterfragen, nochmal irgendwie denken, wie passt das zusammen? Warum passt es plötzlich nicht mehr so gut wie vor 10, 20 Jahren? Und auch da gibt es viele Antworten drauf. Ich glaube, das ist total kompliziert, einfach nur zu sagen, okay, das ist die Lösung, daran liegt das. Aber ich habe eine Entdeckung gemacht, die ich ganz wichtig finde und die wollte ich euch heute kurz vorstellen. Ich habe nicht viel Zeit dafür, ich habe mir deswegen vorgenommen, ich möchte nochmal im Herbst einen Themenabend darüber machen, wo ich ganz viel Zeit habe, wo man auf die Hintergründe eingehen kann, jetzt nur mal im Schnelldurchlauf, aber immerhin schon mal so einen ersten Vorgeschmack und vielleicht schon mal so ein erstes Augenöffnen für das Thema. Und zwar befinden wir uns gerade in einem Kulturwandel, wo sich unsere Gesellschaft ändert, von einer Prägung, die lange Zeit vorherrschend war, zu einer anderen Prägung. Und wie sich manche Dinge miteinander vermischen, wie manche Dinge plötzlich neu werden und anders werden. Und wenn ich sage, wir befinden uns in einem Kulturwandel, dann ist das eine große Herausforderung und keine Kleinigkeit, was da passiert, weil die Kultur, in der wir leben, maßgeblich mitbestimmt und mitprägt, wie wir im tiefsten denken. Die Kultur prägt unser Bild von Gesellschaft. Wie funktioniert Gesellschaft? Wie leben wir miteinander? Was ist wichtig? Worauf muss man achten, wenn man lebt? Wie sehe ich mich selber? Wie sehe ich die anderen? Und wie funktioniert das Leben? Und mit diesem Blick schaut man dann auch auf Gott und auf die Bibel. Und wie ich Gott sehe und wie ich Antworten finde auf meine Lebensfragen, ist ganz wesentlich mitgeprägt von der Kultur, in der ich lebe, die mich mitgeprägt hat. Und ich finde, das ist total wichtig zu wissen, dass wir nicht neutral die Dinge betrachten, auch nicht neutral über Gott denken, sondern dass wir immer eine Brille haben, die uns einen bestimmten Blickwinkel gibt, mit der wir Dinge interpretieren, mit der wir Dinge verstehen. Und jetzt zeige ich euch mal, was sich geändert hat und was jetzt neu ist und was anders geworden ist. Ich muss ziemlich durchhetzen, weil ich habe nachher noch was anderes vor. Aber herzliche Einladung an den Themenabend. Also man kann grundsätzlich unterscheiden, auf der ganzen Welt, bei allen Menschen kann man so grob zwischen drei verschiedenen Kulturen unterscheiden, zwischen drei verschiedenen Kulturtypen. Und es gibt die Kultur der Schuld, die Schuldkultur, die Angstkultur und die Schamkultur. Und Nur mal so als Vorwarnung für euch, das ist jetzt alles so schön strukturiert, unterteilt mit ein paar Schlagworten. Und wenn ihr danach denkt, jetzt habe ich es verstanden, so läuft das und das ist das und das ist das. Also so ein Schubladendenken gibt es leider nicht, sondern es ist viel komplexer. Und wir sind, auch wenn wir schon einer Kultur angehören, trotzdem mitgeprägt durch andere Dinge. Und wir haben auch Anteile von anderen Dingen mit in uns drin. Und es vermischt sich und dann wird es doch wieder ganz komplex. Aber ich stelle es ganz einfach dar, schön Schubladendenken, damit man das leichter versteht. Lange Zeit, viele, viele Jahre lang, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, waren wir geprägt hier in Westeuropa von dieser Art von Kultur, der Schuldkultur. Und was ist typisch für diese Kultur? In dieser Kultur gibt es eine Wahrheit, eine festgeschriebene Wahrheit, die relativ oben über allem drüber steht. Es gibt richtig und falsch und diese Wahrheit, die bestimmt auch über das Zusammenleben. Es gibt Regeln, die das Zusammenleben bestimmen. Es gibt richtig und es gibt falsch, es gibt gut und es gibt böse. Und wenn man sich an diese Regeln hält, dann kommt man eigentlich ganz gut durchs Leben und dann passt man auch ganz gut mit hinein. Dann passt auch das Zusammenleben, weil jeder hält sich an diese Regeln. Und jeder ist irgendwie auch selber dafür verantwortlich, dass diese Regeln eingehalten werden. Und wenn ich mich an die Regeln halte, dann habe ich auch ein gutes Gewissen so in mir drin. Dann merke ich, hey, es ist alles in Ordnung, passt. Wenn man aber sagt, mir sind die Regeln, die hier in der Gesellschaft gelten, egal, dann gibt es ein ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden. Das sagt, nee, Moment mal, man kann nicht einfach leben, wie man möchte. Wer sich nicht an die Regeln hält, der muss auch die Konsequenzen für das Vergehen selber tragen. Und das wäre ja ungerecht, wenn man einfach sagt, du hältst dich nicht an die Regeln, aber ist egal. Sondern wer sich nicht an die Regeln hält, der muss auch mit einer Strafe rechnen. Und man sieht, es hat ganz viel mit den Taten zu tun, mit den Taten, die jeder Einzelne macht. Und ich kann selber mit dem, wie ich mich verhalte, dazu beitragen, wie ich mich fühle, wie ich mit reinpasse, wie die Gesellschaft funktioniert und auch wie ich meinen Wert habe. Weil wenn ich mich richtig verhalte, dann merke ich, hey, ich bin richtig. Das passt. Ich habe ein gutes Gewissen, das ist super. Und diese Überschriften, die sind ja alle ein Stück weit negativ geprägt. Das hat folgenden Grund, nämlich ist das so das Grundgefühl, der Grundgedanke, den jemand hat, wenn diese Vorgaben der Gesellschaft nicht eingehalten werden. Und so ist es hier bei der Schuldkultur folgendermaßen, wenn man sich nicht daran hält, dann merkt man, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann meldet sich das schlechte Gewissen. Und dann ist ein Gefühl ganz stark vorrangig, nämlich das Gefühl Angst vor Strafe, Angst vor der Konsequenz, weil es gibt ja eine Konsequenz für das Fehlverhalten. Und manchmal ist das, was ich verbockt habe, der Mist so groß, dass ich selber gar nicht damit klarkomme, dass ich es gar nicht selber wieder gut machen kann. Und dann geht ganz schön die Muffe. Und wenn man jetzt mal im Schnelldurchlauf gesehen hat, wie diese Kultur uns geprägt hat und das Gefühl, was innerlich drin ist, und wir jetzt die Botschaft des Evangeliums hören, wie wir sie kennengelernt haben, dass wir hören, hey, da ist jemand, der nimmt all den Mist, den du falsch gemacht hast, auf sich und die Konsequenz und die Strafe, vor der du Angst hast, die musst du nicht selber tragen. Da ist jemand da, der hat das für dich gemacht. Dann ist klar, dass das total befreiend und hoffnungsvoll und frohmachend klingt. Und man sagt, boah, die ganze Last, die ich habe, ist weg. Voll cool. Aber wir sind nicht mehr nur so geprägt, sondern es gibt ja eine Veränderung. Und es gibt immer mehr Einflüsse auch von dieser Schamkultur, die wir zu spüren bekommen. Und die ist ganz anders. Da ist gar nicht so im Vordergrund die Wahrheit, die Richtigkeit, die Gesetze, die Regeln, sondern Beziehungen. Und ich bin ein Teil einer Gemeinschaft. Ich gehöre dazu. Es gibt vielmehr ein Miteinander. Und in diesem Miteinander ist es viel wichtiger, dass der gute Ruf, nicht von mir allein, sondern der gute Ruf der Gemeinschaft, zu der ich gehöre, dass der gewahrt bleibt. Und dass ich diesen Ruf nicht in den Dreck ziehe. Und mit meinem Verhalten trage ich dazu bei, dass es der Gemeinschaft gut geht. Und wenn es der Gemeinschaft gut geht, diesem Beziehungsgefüge, in dem ich bin, dann geht es auch mir gut. Und durch mein Tun kann ich gar nicht viel dazu beitragen, dass ich denke, hey, ich bin was wert, ich bin richtig, sondern ich brauche den Zuspruch der anderen. Und die anderen sagen mir, hey, du bist wertvoll, weil du gehörst dazu. Und mein Wert hängt ganz stark in den Beziehungen, in denen ich lebe. Und da ist gar nicht so sehr diese Frage nach Wahrheit, nach richtig und falsch, sondern dass das miteinander funktioniert, dass es harmonisch zugeht, dass man sich nicht gegenseitig verletzt, dass man sich ehrt, gegenseitig wertschätzt. Und die größte Angst und das Grundgefühl ist nicht wie da drüben, ich habe einen Fehler gemacht, sondern dieses Grundgefühl, ich selber bin irgendwie nicht richtig, ich selber bin ein Fehler. Und wenn jemand einen Fehler macht, dann ist die Konsequenz und das Wichtige, was dann wieder wichtig ist, der Ruf, der in den Dreck gezogen wurde, der muss wieder hergestellt werden. Es geht darum, das Gesicht nicht zu verlieren. Und es muss wiederhergestellt werden, indem die Ehre wiederhergestellt wird. Und da ist eine ganz große Angst davor, nicht mehr dazuzugehören, aus dieser Gemeinschaft rauszufallen und abgelehnt zu werden. Und jetzt stellt euch mal vor, jemand hört, der so denkt, ja, du musst dir keine Sorgen machen um die Angst vor der Strafe, um deine Fehler, weil da ist ja jemand da, der das für dich bezahlt hat. Das kommt irgendwie gar nicht so richtig an. Und wenn man hört, du hast einen Fehler gemacht, ist das ja nochmal wie so ein Schlag ins Gesicht, nochmal mehr. Und es fühlt sich gar nicht befreiend an, weil die Grundfrage überhaupt nicht beantwortet ist. Diese Frage, wer nimmt mich an? Wer gibt mir meine Identität? Wer spricht mir zu, dass ich wertvoll bin? Und dann klaffen plötzlich zwei Dinge aufeinander, die irgendwie ja, wie zwei völlig fremde Sprachen sind. Und obwohl man denkt, das ist noch voll eine coole Botschaft, kommt das vielleicht gar nicht so frohmachend an und manche können irgendwie gar nichts damit anfangen. Und ich finde es total cool, dass in der Bibel nicht nur eine Antwort darauf zu finden ist, wie wir unsere Schuld loskriegen, aber dass das die Frage ist, um der sich bei uns in unserer Prägung und in unserer Kultur viele, viele Jahre lang gedreht hat und auch unsere Verkündigung ganz stark darauf fokussiert war, wie kriege ich meine Schuld los, wie kann ich wieder vor Gott bestehen und wie kriege ich die Angst vor der Konsequenz los. Und dass die gute Botschaft viel vielseitiger ist, viel reicher, viel facettenreicher und dass wir genauso auch finden, dass Gott uns zeigt, wie wir aus unserer Angstspirale herauskommen. Darauf konnte ich heute gar nicht eingehen, aber auch da gibt es Aspekte, die uns betreffen. Und natürlich, dass Gott uns zeigen möchte, wie kann ich wieder mit Gott in gute Beziehungen kommen? Wie kann mir Gott helfen, aus dieser Angst vor Ablehnung herauszukommen? Und da steckt die Bibel voller guter Antworten. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir mal den Blick drauf werfen, ja, wo haben wir denn vielleicht noch Dinge total übersehen oder haben wir vielleicht Dinge einseitig betrachtet? Und ich merke, dass das nicht eine Sache ist, die ich von außen so betrachte und sage, okay, das ist jetzt so theoretisch so, sondern ich merke, dass ich selber mittendrin stecke, dass ich mitgeprägt bin durch diese Kultur, dass aber auch Dinge davon in mein Leben reinkommen und ich merke, wie ich selber plötzlich viele neue Fragen habe und der Glaube nochmal ganz anders und neu beleuchtet werden muss, damit er wieder reinpasst in meine Lebensrealität. Und ich finde auch krass, so diese Aussage, die Stefan Höst jetzt vor kurzem in einem seiner Mails geschrieben hat von einer Person auf der Straße, die gesagt hat, also Kirche ist das allerletzte, was mir in Freiham fehlt. Und ich mir die Frage stelle, ist das wirklich so, dass wir als Gemeinden überflüssig geworden sind? Oder stehen wir vielleicht vor einer ganz neuen Herausforderung, wie eigentlich schon durch alle Zeiten hindurch die Aufgabe der Kirche war, die Botschaft, die die Bibel hat, immer wieder neu zu transportieren in die Lebenswelt der Menschen, die sie hören. Und dass wir vielleicht wieder neue Bilder brauchen, dass wir neue Vergleiche brauchen, dass wir neue Antworten brauchen, damit die Menschen, die sich jetzt Fragen stellen, tatsächlich Antworten bekommen auf ihre Fragen und nicht auf Dinge, die gar nicht mehr so zusammenpassen. Und vielleicht geht's euch ja ähnlich, dass ihr auch merkt, manche Sachen sind gar nicht mehr so befreiend oder manchmal habe ich gar nicht mehr so diese feste Grundlage, die mir sagt, ja, so ist es und das passt, sondern manchmal ist es vielleicht doch ein bisschen schwammig und manchmal ist es doch gar nicht so einfach. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch da miteinander im Gespräch zu sein. Und ich habe voll Bock drauf, wenn es euch so geht, dass wir da gemeinsam unterwegs sind und dass wir uns darüber austauschen und dass wir uns gegenseitig auch ermutigen, was hilft uns in unseren Fragen und wie könnte man vielleicht noch neue Aspekte sehen, lernen, die wir bis jetzt übersehen haben, weil wir vielleicht so einseitig die Botschaft der Bibel, die so reich ist, betrachtet haben. Und ich finde es total cool zu sehen, gleich am Anfang der Bibel, in dem Bericht vom Sündenfall, dass mit dem Sündenfall alle drei Dinge in die Welt kommen und dass wir davon betroffen sind, dass das destruktive Muster sind, die wir benutzen, um eigentlich das, was wir in unserer tiefsten Inneren, unserer Sehnsucht, die wir haben, wie wir sie stillen können. Aber dass das Muster sind, die uns diese Sehnsucht nicht stillen werden. Aber dass wir in der Bibel Antworten finden, wie Gott uns aus allen drei destruktiven Mustern rausholen möchte. Das war's im Schnelldurchlauf. Jetzt habe ich noch was anderes vor. Ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht, einen ganz kurzen, der berichtet von einer Begebenheit. Und ich habe etwas gefunden von Max Lucado, der versucht hat, mal dahinter zu blicken, was das eigentlich bedeutet, weil der Bibeltext ist so kurz und man kann viele Sachen übersehen, was das eigentlich bedeutet. Und es könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, wie Menschen, die gerade so denken, die sagen, hey, wer gibt mir Zuspruch? Wer gibt mir wieder meine Ehre zurück? Wer gibt mir meinen Wert? Und wer schätzt mich würdig? Dass wir vielleicht heute mal mit diesem Fokus diese Geschichte betrachten. Ich habe das noch nie gemacht, so ein Ein-Mann-Theaterstück. Ich werde gar nicht jetzt darüber erzählen und referieren, sondern ich werde das als verkleideter Mann von damals erzählen. Und wenn ich fertig bin, dann ist auch die Predigt zu Ende. Und ihr müsst euch nicht wundern, dass ich dann nicht mehr auftauche, sondern dann habt ihr Zeit, einfach mit dem, was nachwirkt, nochmal ihr und Gott drüber nachzudenken, was hat es in euch bewegt. Dann gibt es ein kleines Instrumentalstück und dann geht es weiter. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich plötzlich nicht mehr komme und nichts mehr sage. Ja, Anita liest uns den Text vor, ich gehe mich verkleiden und dann komme ich wieder.
Eine große Menschenmenge folgte Jesus, als er vom Berg herabstieg. Da kam ein Aussätziger und warf sich vor ihm nieder. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, das will ich, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Da befahl ihm Jesus nachdrücklich, sag niemandem etwas, sondern geh sofort zum Priester und lass dich von ihm untersuchen. Danach bring das Opfer dar, wie es Mose vorgeschrieben hat. So werden die Menschen sehen, dass ich im Auftrag Gottes handle.
Seit Jahren hat mich niemand mehr berührt. Niemand. Kein Mensch. Nicht meine Frau. Nicht mein Kind. Nicht meine Freunde. Es gab keine Berührungen. Und das, was für viele Menschen so ganz natürlich und alltäglich ist, das ist das, wonach ich mich gesehnt habe. Ein Händeschütteln oder eine Umarmung. Das Berühren meiner Schulter, um meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Oder einen Kuss auf meine Lippen, um mein Herz zu erobern. Ja, all das wurde mir genommen. Seit 5 Jahren hat mich niemand mehr berührt. Ich war ein Unantastbarer. Ich war ein Leprakranker. Es fing an während der Erntezeit. Mein Griff an der Sense, der immer so kraftvoll war, wurde irgendwie schwach und ich merkte, einer meiner Finger hat kein Gespür mehr, ich fühle ihn nicht. Und dann ging es weiter mit anderen Fingern und zum Schluss war es die ganze Hand. Am Ende der Saison konnte ich meinen ganzen Arm nicht mehr spüren. An einem Nachmittag tauchte ich meine Hände in ein Wasserbecken, um sie zu waschen. Das Wasser färbte sich rot. Ich schaute auf meinen Finger und ich sah, dass er stark blutete. Irgendwie musste ich mich geschnitten haben, aber ich habe es nicht mal gemerkt. Ich spürte nichts. Es ist auch an deiner Kleidung, sagte meine Frau, die hinter mir stand. Ganz erstarrt schaute ich auf die Flecken, die dunklen roten Flecken auf meinem Gewand. Und bevor ich mich zu ihr umblicken konnte, starrte ich lange Zeit in die Schüssel mit dem roten Wasser. Soll ich mit dir zum Priester gehen? Fragte meine Frau. Nein, sagte ich, werde allein gehen. Neben ihr stand meine 3-jährige Tochter. Ich wusste, dass ich mit diesem Augenblick mein ganzes Leben für immer ändern würde. Ich kniete mich zu ihr, streichelte ihre Wange, konnte nichts sagen. Was hätte ich sagen sollen? Dann drehte ich mich zu meiner Frau um. Sie streichelte mich zart an meiner Schulter und ich berührte sie mit meiner gesunden Hand auch noch einmal. Das war unsere letzte Berührung. Der Priester schaute mich mit einem prüfenden Blick an und sagte, du bist unrein. Ich mache ihm keinen Vorwurf, weil er hat ja nur das getan, wozu er verpflichtet war. Aber mit dieser Feststellung änderte sich alles. Ich verlor mein Haus, meine Freunde, meine Zukunft. Ich trat auf die Straße und ich sah meine Frau. Sie wartete auf mich, gab mir einen Sack mit etwas Kleidung, etwas Nahrung, ein bisschen Brot, ein paar Münzen. Auch ein paar von meinen Freunden waren da. Keiner sagte ein Wort. Sie traten alle einen Schritt zurück und in ihren Augen sah ich das, was ich von nun an in allen Augen sehen würde, die mich ansahen. Ängstliches Mitleid. Sie hatten mehr Furcht vor der Krankheit als Sorge um mein Herz. 5 Jahre Lepra ließen meine Hände verstümmeln. Teile meiner Finger fehlten, Teile von meiner Nase, von meinen Ohren. Bei meinem Anblick ergriffen Väter ihre Kinder, Mütter bedeckten ihr Gesicht und Kinder zeigten mit dem Finger auf mich. Die Lumpen konnten die Wunden an meinem Körper nicht verdecken und das Tuch vor meinem Gesicht konnte die Wut in meinen Augen nicht verbergen, die ich hatte. Ich versuchte auch gar nicht, sie zu verbergen. Wie oft erhob ich meine verstümmelte Faust in vielen, vielen Nächten gegen den Himmel und fragte Gott, Gott, warum? Warum? Ich bekam nie eine Antwort. Aber ich war es leid. Ich war all dessen müde geworden. Das Schlafen in der Leprakolonie, diesen elenden Gestank, die Glocke um meinen Hals, die ich tragen musste, um andere vor meiner Anwesenheit zu warnen, als ob die nötig gewesen wäre. Ja, vor ein paar Wochen habe ich es gewagt, mal wieder die Straße entlang zu gehen, die in mein Dorf führt. Ich wollte gar nicht reingehen, wollte vielleicht nur mal wieder meine Felder betrachten, mein Haus sehen oder vielleicht mit etwas Glück in das Gesicht meiner Frau blicken. Ich sah sie nicht, aber ich sah ein paar Kinder auf der Wiese spielen. Schnell versteckte ich mich hinter einem Baum und beobachtete sie. Sie waren so fröhlich. Ihr Gesicht war so voller Lachen. Es war so ansteckend, dass ich für einen kurzen Moment total vergessen habe, dass ich krank bin. Ich war nicht mehr leprakrank. Ich war wieder ein Mann. Ich war wieder ein Vater. Ich war wieder ein Bauer. Und so trat ich, angesteckt von ihrer Fröhlichkeit, hinter dem Baum hervor, ohne nachzudenken. Und da sahen sie mich. Sie schrien wild durcheinander, zeigten mit dem Finger auf mich und rannten auseinander und versteckten sich. Ein Kind blieb etwas länger stehen und schaute mich an. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sicher sagen, aber ich glaube, es war meine Tochter. Dieser Blick war es. Dieser Blick, der mich dazu befähigt hat, das zu tun, was ich heute getan habe. Ich weiß, es ist verrückt, es ist riskant gewesen, aber er nennt sich selber der Sohn Gottes. Und ich dachte mir, was habe ich zu verlieren? Entweder er schickt mich auch weg, wie alle anderen auch, oder er erhört mich und er heilt mich. Aber ich kam zu ihm nicht als ein Mann voller Glauben, voller Vertrauen. Ich kam zu ihm getrieben von meinem wütenden Zorn. Ja, Gott hatte dieses Unglück zugelassen. Und entweder er würde es in Ordnung bringen oder er würde es beenden. Aber ihr müsst wissen, als ich in sein Gesicht blickte, da wurde ich verändert. Ich bin Bauer und kein Dichter, aber ich finde keine Worte, um das zu beschreiben, was mir passiert ist. Ich weiß nur eins. In Judäa gibt es Morgenstunden, die so erfrischend sind und Sonnenaufgänge, die so herrlich sind, dass sie einen beim Anblick alle Hitze und alle Lasten des bevorstehenden Tages vergessen lassen. Und auch den Schmerz der Vergangenheit. Als ich in sein Angesicht blickte, sah ich so einen Morgen in Judäa. Ich stand hinter einem Felsen und sah ihn den Berg herunterkommen. Viele Leute folgten ihm. Mein Herz schlug bis zum Hals und ich wartete, bis er nur noch wenige Schritte von mir entfernt war. Dann trat ich hervor und sagte: Meister. Er hielt inne und schaute in meine Richtung. Viele andere auch. Eine Welle von Panik schwappte durch die Menge. Mütter bedeckten ihr Gesicht und Kinder zeigten auf mich. Unrein! Schrie jemand. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Ich hörte sie kaum, ich nahm sie kaum wahr. Weil das, was ich da sah, hatte ich hunderte Male vorher schon gesehen. Ihre Angst, ihre Panik. Sein Erbarmen habe ich noch nie vorher gesehen. Alle traten einen Schritt zurück. Er nicht. Er trat auf mich zu. Auf mich zu. Vor 5 Jahren war meine Frau das letzte Mal auf mich zugetreten und jetzt tat er es. Meister, sagte ich, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Hätte er mich mit einem Wort geheilt, ich wäre ihm für immer dankbar gewesen. Aber damit war er nicht zufrieden. Er wollte mehr tun, als zu mir zu sprechen. Er wollte mich berühren. Ich will. Seine Worte waren so sanft wie seine Berührung. Sei geheilt, sprach er zu mir. Plötzlich merkte ich, wie Kraft und neues Leben in meinen Körper kommt und wie plötzlich Gefühl da ist an Stellen, wo vorher Taubheit war. Ich richtete mich auf und sah ihm in die Augen. Vor 5 Jahren hatte mich meine Frau das letzte Mal berührt. Keine Berührung seit dieser Zeit und jetzt tat er es. Ganz nah kam er mir, sodass ich seinen feuchten, warmen Atem spüren konnte. Sage niemandem etwas davon, was ich jetzt getan habe, aber geh zum Priester und opfere das Opfer, was Mose befohlen hat. Dann wird jeder sehen, was ich dir getan habe. Ja, und das werde ich jetzt machen. Ich werde zum Priester gehen und ich werde mich ihm zeigen, ich werde ihn umarmen. Und dann werde ich zu meiner Frau gehen und ich werde sie umarmen. Und ich werde meine Tochter hochheben und sie nicht mehr loslassen, lange Zeit. Und ich werde den nie vergessen, der es gewagt hat, mich zu berühren. Er hätte mich mit einem Wort heilen können. Aber er wollte mehr. Er wollte mich wertschätzen. Er wollte mich ehren. Er wollte mich würdigen. Stellt euch das vor. Unwürdig der Berührung eines Menschen, aber würdig der Berührung Gottes.